Pforzheim.
Hallo Pforzheim.
Hallo Pforzheim.
Hallo Pforzheim, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge unseres Kulturguides und in dieser Woche sind wir ein bisschen in unserer Nachbarschaft unterwegs gewesen. Wie ihr wisst, nehmen wir direkt im Emma Kreativzentrum auf. Nebenan ist der AKT-Turm, der Treppenhausturm der ehemaligen Alfons-Kern-Schule und da findet gerade wieder eine niegelnagelneue Ausstellung statt namens Young Rebellion.
Ja, wie der Name schon sagt, geht es um die Rebellion der Jugend. An Fridays for Future denken wir da wahrscheinlich alle gleich. Aber der künstlerische Leiter Janusz Cech hat dieses Mal ganz viele Positionen aus der ganzen Welt zusammengesucht an jungen Menschen, die sich auflehnen gegen Missstände in ihren jeweiligen Gesellschaften. Ja, und was es da zu sagen gibt und vor allem auch zu sehen gibt, das finden wir jetzt für euch raus.
Ja, und um euch jetzt einen etwas tieferen Einblick in die Ausstellung zu geben, sind wir mal eben über die Straße gesprungen, rein in den AKT, den Alfons-Kernturm, und schauen uns die Ausstellung direkt an. Und wen treffen wir hier, Anna?
Ja, natürlich den Kurator der Ausstellung, Janusz Cech. Hallo, Janusz.
Hallihallo.
Vielleicht als Einstieg die Frage, was verstehst du denn unter Young Rebellion?
Also was ich unter Young Rebellion verstehe, ist im Prinzip, also jetzt im Kontext hier der Ausstellung natürlich, Jugendbewegungen, die im Prinzip mit vielleicht neuen oder energischen Forderungen an die Gesellschaft treten, sich über die Zukunft Gedanken zu machen.
Und inwiefern ist das ein aktuelles Thema? Haben wir gerade jetzt aktuell viele Jugendbewegungen, rebellische Jugendbewegungen am Start?
Ja, also vor der Corona-Krise war ja unglaublich, was unglaublich präsent war, war die Fridays for Future-Bewegung zum Beispiel, die sich ja für Klimabelange eingesetzt hat. Und es gab aber auch natürlich ganz andere Bewegungen, wie zum Beispiel Occupy Wall Street oder March for Life, die halt auch andere Themen an den Vordergrund gerückt haben, wie ökologische Themen oder auch wie man zum Beispiel mit Waffen umgeht oder allgemein wie man Gesellschaften auf die Zukunft vorbereitet.
Bevor wir uns jetzt hier einzelne Ausstellungsstücke mal genauer anschauen, sag uns doch mal eben, wie viele Künstlerinnen und Künstler insgesamt hier an der Ausstellung beteiligt sind.
Also in der Ausstellung gibt es so, ich würde sagen, insgesamt ungefähr 15 Werke zu sehen und das ist eine Mischung zwischen Dokumentarfilmen, aber auch halt eben Kunstwerke verschiedener Medien. Ja. Da gibt es von Malerei bis Videofilme, Installationen oder aber auch Dokumentarfilme, einiges zu sehen.
Ja, wir hören das schon. Hier ist eine Menge los. Hier laufen eine Menge Bildschirme, Installationen. Und es ist richtig, richtig was zu hören tatsächlich. Und ich hoffe, wir sind trotzdem gut verständlich. Ich würde sagen, machen wir uns doch mal auf den Weg durch die Ausstellung.
Okay, Janusz, jetzt stehen wir hier in einem Raum, an einem Arbeitstisch, eine Leuchte beleuchtet, ganz viele kleine handgemachte Skulpturen. Was ist das für ein Werk hier? Wo stehen wir hier?
Also das ist hier eine Installation einer jungen italienischen Künstlerin, Ilaria Igliani, die ursprünglich aus Italien kommt, hat hier aber in Deutschland, also in München, eigentlich erst vor kurzem ihren Abschluss gemacht. Und eigentlich ist das ja auch ihre Abschlussarbeit. Und wir sehen hier zum einen, also die besteht aus mehreren Teilen. Wir sehen einen Tisch mit einer Lampe und einer Kerze und ziemlich viele, es sind ungefähr 120 kleine Keramikfiguren. Und wir sehen ein großes Video, was auf die Leinwand projiziert wird. Und darin sieht man halt zwei Hände und diese Figuren, die gerade gemacht werden. Oder wie sie gerade in dem Prozess ist, die zu entwerfen. Und man hört im Prinzip eine Stimme. Und das ist im Prinzip ein Text, in dem sie ihr Befinden während der Corona-Krise wiedergegeben hat. Und das ist eigentlich kann man sagen, ist diese Arbeit so ein bisschen auch guter Beispiel für die Ausstellung hier, weil wir in der Ausstellung hier zum einen mit Dokumentarfilmen arbeiten, die halt so, ja, dann sozusagen mit dokumentarischen Bildern, mit Fakten auch sehr klar arbeiten. Und zum anderen haben wir so sehr viele Kunstwerke, die halt eben so intuitiv funktionieren, wo Künstler und Künstlerinnen eben so ein bisschen ihren Zustand oder ihre Gefühle oder ihre ja, man kann auch sagen, Sorgen oder hat ihren Zustand in dieser bestimmten Situation, die jetzt seit 3 Jahren herrscht, irgendwie auch wiedergeben. Und das ist ein Werk, was eben das ganz gut transformiert. Und sie hat eben während der Corona-Zeit, als im Prinzip dann kulturell alles dicht war und sie da auch noch studiert hat, sah sie dann zu Hause und man konnte nichts machen, also man hat natürlich Kunst machen können, aber man konnte nirgendwo was präsentieren, nirgendwo in der Kommunikation mit Leuten treten. Und selbstverständlich hat diese Corona auch irgendwie ja auch sehr viele Fragen aufgeworfen und Existenzängste auch ausgelöst. Und sie kommt aus Italien und sagt, dass in Italien die Generation eigentlich noch viel verunsicherter ist, weil sie noch in eine deutlich schlechtere wirtschaftliche Lage ist, auch hier als in Deutschland, und sie sich natürlich wahnsinnig Gedanken macht, was dann passiert. Und sie hat angefangen, einfach hat ein Buch gesehen hier, man sieht ein Buch eben auf dem Tisch und darin sieht man Bilder aus dem, im Prinzip Leichen vom oder ja Körper, die eingeäschert von dem Ausbruch quasi ja nach dem Ausbruch von Vesuv gefunden worden sind und wurden dokumentiert und in ein Buch zusammengestellt. Und sie hat diese als Vorlage genommen. Und man kann das natürlich verstehen als eine Referenz zu klimatischen Bedingungen oder halt so Natur- oder Umweltkatastrophen, die im Prinzip ja von uns gar nicht beherrschbar sind. Und das ist so eine wirklich eine super schöne Arbeit, die wahnsinnig persönlich ist, aber auch die Besucher, Besucherinnen der Ausstellung hier nimmt das auch ganz schön mit und schauen sich das sehr intensiv an, weil das scheinbar sehr schön ein Gefühl transportiert, eine Generation, die einfach wahnsinnig verunsichert ist, wie die Zukunft aussehen wird.
Diese Verunsicherung spielt nämlich an auch in der weiteren Ausstellung eine Rolle für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, oder?
Ja, also ich denke, dass allgemein die Themen, die von den jungen Bewegungen oder jungen Menschen aufgegriffen werden, sind ja Themen, die im Prinzip was Bedrohliches auch haben, weil die jungen Bewegungen möchten natürlich auch was einen emanzipatorischen Beitrag in der Entwicklung der Gesellschaft, also sie wollen teilhaben an der Gesellschaft und natürlich greifen sie Themen auf, die natürlich die sie kritisch sehen und positiv behaftete Themen werden dann natürlich jetzt nicht so im Vordergrund gestellt, sondern eigentlich eher das, was man ändern möchte. Und interessant ist es so, dass es halt auf der einen Seite gibt es halt eben so diese Werke, die eine Beobachtung nachgehen, aber es gibt wiederum Werke, die dann halt eben ganz klar sagen so, okay, also wir haben ein faktisches Riesenproblem mit Umgang mit Ressourcen oder Umgang mit zum Beispiel Gleichgewicht in der Gesellschaft, was zum Beispiel auch soziale, machen sich auch Sorgen um den sozialen Frieden und solche Sachen. Und da wollen sie natürlich teilhaben und merken aber auch, und das sieht man auch zum Beispiel in Filmen, da ist ein Film über Fridays for Future Bewegung, also es ist ein Film, der diese Bewegung während der Corona-Krise begleitet hat. Und da sieht man dann auch wirklich eindeutig so diese Verzweiflung auch, dass sie, obwohl sie wahnsinnig viele Menschen mobilisieren konnten, eigentlich sich von der Politik nicht richtig ernst genommen fühlen und auch das Gefühl haben, sie können sich tatsächlich irgendwann mal im Laufe des Filmes auch die Frage stellen, was sie eigentlich machen können, damit sie dann wirklich ernst genommen werden. Und ich glaube, so gesehen liegt es schon fast auf der Hand, dass die Themen natürlich irgendwie eher so ein bisschen bedrohlicher wirken als irgendwie als zuversichtlicher, würde ich sagen.
Ich meine, Corona ist dann natürlich auch eine Bremse gewesen, gerade auch für Fridays for Future, weil klar, wenn man sich nicht mehr treffen kann, dann sind Freitagsdemos natürlich relativ schwierig. Also bei diesem Werk der italienischen Künstlerin, da geht es ja auch so ein bisschen um diese Corona-Starre, die sich da entwickelt hat. War das bei Fridays for Future ähnlich?
Ja, natürlich haben die sich, weil das ist natürlich ein Problem, weil die Präsenz war natürlich eingeschränkt, also sie konnten nicht protestieren. Und das bedeutet, sie konnten dann nicht in die Öffentlichkeit gehen und gleichzeitig ist dieses Thema aber auch nach hinten gerückt und war dann auch nicht mehr so in der Öffentlichkeit. Und das, die Sorge, die sie natürlich hatten und allgemein hatten, dass alle diese Themen quasi trotzdem aber von der Gesellschaft auf der Agenda sein sollten, aber eben von scheinbar wichtigen Themen wie eben so eine Pandemie oder jetzt zurzeit der Krieg in der Ukraine einfach viel, viel stärker in den Vordergrund rücken und alles an den Hintergrund rückt. Wenn man aber ein bisschen unter der Oberfläche geht und das näher betrachtet, dann versteht man, dass die Themen doch ganz schön mit den Krisen zu tun haben. Also die Themen, die die Jugendlichen behandeln oder die Jugendbewegungen behandeln, haben doch ganz schön auch zum Beispiel mit dem Ukraine-Krieg zu tun, weil zum Beispiel im Ukraine-Krieg geht es ja auch um Ressourcen im Endeffekt. Die diskutieren wir ja die ganze Zeit. Und Ressourcen ist ein großer Teil der Diskussion um halt eben Klima oder wie man im Prinzip sich aufstellt, ne? Und das hat da wiederum auch damit zu tun, hat da Wirkung auf Energiepolitik, auf alles Mögliche halt so. Und das ist, glaube ich, das ist die Schwierigkeit, dass man eben die Themen, die scheinbar in die Vergessenheit geraten, aber doch wieder schafft, irgendwie in die Öffentlichkeit zu rücken, weil das auch sehr wichtig ist.
Ja, da wollen wir uns doch gleich noch ein weiteres Werk mit dir zusammen anschauen.
Noch ein bisschen unterwegs hier auf der zweiten Ebene und die wird geprägt durch eine riesige Videoinstallation mit 3 Leinwänden, auf die gleichzeitig projiziert wird. Janosch, worum geht es hier?
Ja, das ist eine 3-Kanal-Installation von einem Karlsruher Künstler, Benjamin Breitkopf. Er ist 2014 nach Ukraine gereist und wollte damals einen Film über die Proteste auf dem Maidan in Kiew machen. Und als er dann dort war, hat er gemerkt, dass eigentlich unmöglich ist es für ihn unmöglich, einen Dokumentarfilm über dieses Thema zu machen, weil er dann gemerkt hat, dass dieses Thema eigentlich total vielschichtig ist und auch in der Bevölkerung sehr vielschichtig wahrgenommen wird oder auch transformiert wird. Und er hat dann entschieden, im Prinzip sich darauf einzulassen und einfach mal diese Stimmung, die da geherrscht hat, also quasi das eine große Veränderung irgendwie wieder wahrzunehmen. Er hat dann auf ein Konzert oder er ist irgendwie vorbeigelaufen in einer Halle, wo ein Konzert stattgefunden hat. Und dann hat er eine ukrainische Band kennengelernt. Das ist so eine Band, die aus jungen Damen bestand. Und mit denen ist er halt dann auch durch die Stadt unterwegs und Proteste gewesen. Und Installation heißt Once You Have No Horse, Then You Don't Know What The Way. Das ist der Titel der Ausstellung. Und also, das hat er ja eigentlich in den Titel schon aufgenommen. Aber er hat eben diese Mädchenband dann begleitet. Und die haben ihm wiederum auch einige Plätze gezeigt. Und er hat so versucht, so intuitiv das in Bilder einzufangen, diese Suche nach Identität, die Suche nach der Zukunft, diese große Frage der Veränderung oder diese Gefühl der Veränderung und was bringt das mit sich? Und wenn man das heute natürlich mit den Geschehnissen von heute dann in Kontext bringt, dann hat dieser Film natürlich auch eine ganz schöne Kraft oder noch ganz schöne, ja, es hat auch einen sehr wahnsinnig politischen Kontext. Man betrachtet die Sachen rückblickend natürlich in anderen Kontext auch. Also wir merken, dass die Besucher, Besucherinnen das hier sehr intensiv wahrnehmen und sich das auch wirklich, es ist 18 Minuten auf 3 großen Bildschirmen, sehr wuchtig, aber auch nimmt sehr viel die Betrachter auch wirklich mit. Und sie schauen sich das komplett an und man merkt schon, dass das irgendwie alle irgendwie auch bewegt. Einfach auch, wahrscheinlich auch aufgrund der momentanen Situation oder der Aktualität.
Wenn man sich den Film betrachtet, inwiefern ist das, was 2014 in der Ukraine los war, eine Young Rebellion? Also inwiefern haben da insbesondere junge Menschen eine Rolle gespielt oder spielen vielleicht auch heute noch?
Also klar, die Bewegungen auf dem Maidan waren mit Sicherheit keine reine explizite Jugendbewegung-Geschichte, aber die Jugend spielt da natürlich eine große Rolle, weil die jungen Generationen einfach von der Geschichte, also wenn man zum Beispiel sich mit Osteuropa ein bisschen auskennt, also ich war selber zum Beispiel auch öfters in Russland und habe da auch viel mit jungen Leuten zu tun gehabt, dann nimmt man einfach wirklich das sehr stark wahr, dass die jungen Generationen einfach einen großen Drang haben nach einer Veränderung. Also die sind natürlich durch die Geschichte der Eltern, der Großeltern total behaftet. Die war ja sehr, ja, die Geschichte des letzten Jahrhunderts war ja sehr, sehr dramatisch mit Weltkriegen, dann Kalter Krieg und auch wirtschaftliche Situationen. Und die jungen Leute sind natürlich ein großer Antrieb dieser ganzen Bewegungen und sind auch der Anlass für viele Ausbrüche. Und natürlich waren die Jugendlichen dann ein großer Teil dieser Proteste. Das Tragische, was ich finde, ist halt, dass hier zu sehen ist, dass wir haben ja zum Beispiel unser Protestbild ist ja geprägt zum Beispiel durch Fridays for Future, was ja sehr im Vordergrund ist, aber es ist eigentlich ein friedlicher Protest. Also wir verstehen das als was sehr Gewaltloses, ja. Also es ist einfach die Jugendlichen, es ist ja schon fast niedlich, irgendwie gehen auf die Straße und werden ja fast belächelt auch von politischen Kreisen so, weil sie dann sagen, wir wollen irgendwie anderen Umgang mit Klima. Und hier ist es so, dass dann halt Die Jugend geht auf die Straße, ist bereit, sich wirklich sehr stark aufzulehnen und auch bereit, quasi Gewalt auch zu erfahren, die es ja von staatlicher Seite auch damals auch gab, ne? Und das Tragische ist, dass ja heute wissen wir, dass viele der Jugendlichen ja wahrscheinlich jetzt im Krieg auch sind. Und er hat eben, ja, wahrscheinlich ja für das, was sie da eingestanden sind, auch weiterkämpfen, ja, und das vielleicht mit ihrem Leben bezahlen. Und das ist ja auch in der Ausstellung, glaube ich, auch ganz wichtig, dass viele Beiträge eben zum einen uns konfrontieren mit den Protesten, so wie wir sie verstehen, also in regionalen oder im Kontext in Deutschland oder vielleicht auch in Westeuropa. Aber es gibt halt eben Proteste wie zum Beispiel da, die hat eine ganz andere Dimension haben, oder es gibt auch Filme, da geht es um Studentenbewegungen in Indonesien oder Indien oder dann auch Israel, und die haben teilweise eine ganz andere Grundstimmung. Und das gute Beispiel ist eine Filmemacherin, Therese Abrex, die hat einen Dokumentarfilm über Jugendproteste in Indien, und sie wollte eigentlich für die Ausstellungseröffnung nach Deutschland kommen und sie durfte nicht ausreisen aufgrund dieses Filmes, weil sie quasi rechtliche Probleme hat, obwohl das eigentlich ein Film nur über Proteste ist. Er zeigt nichts irgendwie, was zu Gewalt auffordert oder so, aber es ist halt einfach ein Film, der sich kritisch auseinandersetzt. Und ja, und sie darf zum Beispiel durfte gar nicht nach Deutschland aus diesem Grund kommen.
Ein Grund, weshalb Fridays for Futures natürlich in einem viel friedlicheren Rahmen abläuft, sind natürlich auch die politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern. Insofern ist es glücklicherweise so, dass die jungen Leute gegen die Klimaveränderung demonstrieren können, aber nicht eben tatsächlich mit Gewalt gegen sie selbst rechnen müssen. Das ist in anderen Ländern leider anders, natürlich. Deshalb ist das dort sehr viel ausgeprägter. Aber würdest du sagen, dass die Rebellion an sich ein Privileg der Jugend ist und dass bei der älteren Generation da unter Umständen schon eine Müdigkeit eingetreten ist, sich gegen Verhältnisse aufzulehnen?
Also ich glaube nicht, dass es ein Privileg ist. Ich glaube, dass man mit einem gewissen Alter einfach auch tatsächlich etwas müder wird, oder man hat ja schon auch vieles in seinem Leben gemacht und ist dann vielleicht auch weniger bereit, richtig konsequent und radikal vielleicht auch zu protestieren. Das vielleicht funktioniert das auf eine andere Form, ne? Die Jugend ist ja vielleicht dann doch, möchte sich dann vielleicht lautstärker irgendwie präsenter zeigen. Aber auf der anderen Seite muss man das vielleicht auch so betrachten, dass zum Beispiel, wenn man sich die demografische Struktur der Gesellschaften anguckt, ist es so, dass die jungen Menschen eigentlich klein in Unterzahl sind. Und vielleicht brauchen sie eben auch diese lautstarke und radikale Reform vom Protest, um überhaupt wahrgenommen zu werden, weil in den Wahlen wird es schwierig, weil sie ja quasi durch die klare Unterzahl ganz klar bestimmt werden. Und dann ist es schwierig, natürlich ihre Agenda oder ihre Themen dann wirklich auf die politische Ebene und in die Gesellschaft zu bringen. Und vielleicht ist es dann auch eben nötig. Aber wie du vorher schon sagtest, spricht ja auch schon viel aus, dass, ich meine, wir hatten auch schon nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, hier in Deutschland wahnsinnig viele Jugendbewegungen, die schon den Weg, einen demokratischen Weg also aufbereitet haben, dass die Jugend heute auch in Frieden protestieren kann. Aber wenn man sich halt eben die Geschehnisse auf der Welt anguckt, die wir hier auch in Ausstellung sehen, dann sollte uns das vielleicht noch viel klarer werden, dass dieses, dass es ein Privileg ist und dass es kein Selbstverständnis ist und dass wir wirklich auch aber trotzdem dafür kämpfen müssen, dass das auch so bleibt. Ne?
Auf jeden Fall. Wir gucken uns jetzt ein Stockwerk tiefer noch ein weiteres Beispiel an.
Ja, wir sind noch mal ein Stockwerk runtergegangen auf die erste Ebene. Und auch hier fällt auf, dass die Ausstellung von Videokunst dominiert wird. Überall Bildschirme, überall multimediale Eindrücke.
Also erstmal in der Konzeption der Ausstellung hatten wir so eine Art Jahrmarktatmosphäre gedacht. Also quasi, weil die Jugendbewegung irgendwie so eher laut sind und eher so quasi sich, dadurch, dass sie sich ja zeigen wollen. Und wir wollten diese viele Themen in so einer Jahrmarktatmosphäre irgendwie zeigen. Und wir sehen hier in der Ausstellung eben viele Elemente, die halt alle aus alten Paletten, also gebrauchten Paletten zusammengebaut sind. Und da wir sehen viele Videoarbeiten oder Dokumentarfilme, die eben da auch präsentiert werden. Weil hier ich glaube, 5 Dokumentarfilme in der Ausstellung gezeigt werden, die halt auch länger laufen. Ist das schon zwangsläufig so? Der Anteil an Medien ist natürlich dann sehr hoch hier. Aber das war uns sehr wichtig, weil wir neben den Arbeiten der intuitiven Arbeiten der Künstler, wie den großformatigen Arbeiten von Claudia Maria Merck oder diesen Styropor- und Schwerterarbeiten aus Holz und Zuckerguss von Daniel Göhr, auch eben Dokumentarfilme zeigen wollten, die halt wirklich eine Sache faktisch und dokumentarisch auch aufzeigen. Also Inhalte wie zum Beispiel der Umgang mit Waffen, mit Waffen in einer Gesellschaft oder der Einfluss von Lobbyisten auf Politik. Und da ist ja zum Beispiel ein Film hier zu sehen, Never Again, Amerikas Waffen gegen Jugendwahn. Und da geht es zum Beispiel um eine Jugendbewegung, die halt eben nach den ganzen Amokläufen in den USA entstanden ist, die dann irgendwann gesagt hat, wir müssen in der Gesellschaft was ändern. Sie sagen, dass nach 1999 in den USA 190.000 Kinder verletzt, getötet oder schwer bedroht durch Waffengewalt wurden in den USA, und sie sagen, das kann es halt nicht sein, und haben Riesenproteste organisiert. Und dieser Dokumentarfilm zeigt halt eben zum einen ein eindrückliches Porträt über diese jungen Menschen, aber auch gleichzeitig halt wirklich die massive Kraft dieser Bewegung, die versucht hat, wirklich in die Gesellschaft einzugreifen. Und Filme dieser Art haben wir hier mehrere, und diese Filme gehen auch nicht nur eben auf die Situation in Deutschland ein, sondern halt global, um eben das halt wirklich global zu greifen, dass viele Themen einfach nicht nur national zu sehen sind, sondern tatsächlich global, ne? Und dann haben wir halt Filme wie Und jetzt wir, eine Generation schlägt zurück oder schlägt Alarm. Da geht es halt eben auch um Bewegungen in Osteuropa, die natürlich nach dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes und dann den Eintritt in die Europäische Union nach ihrer Identität suchen. Oder hat auch Dear Future Children, einen Film, der Protagonisten in Chile, Hongkong und Uganda begleitet, wo man halt wirklich sehr nah dabei ist und sehr emotional auch mitkriegt, wie da die Jugendlichen natürlich, aber auch die andere Teile der Bevölkerung zum Beispiel gegen Hungersnot, Dürre, staatliche Repression auch kämpfen. Oder eben halt der Dokumentarfilm Fridays for Future, also wo es eben wirklich ein sehr nahfühlender und auch sehr intime Blick auf diese junge Leute, da sieht man zum Beispiel auch Luisa Neubauer, die da quasi mit einem ganz jungen Alter wirklich diese Protestbewegung aufgebaut haben. Und was mich aber wahnsinnig irgendwie beeindruckt bei allen diesen Filmen ist, dass den Jugendlichen ja nachgesagt wurde, dass sie unpolitisch sind oder dass sie nicht besonders interessiert sind. Aber die Filme beweisen eigentlich genau das Gegenteil, dass die Jugend unglaublich politisch ist und auch mitgestalten möchte, darüber hinaus aber auch wirklich unglaublich intelligente Aktionen auch durchführt, die halt wirklich sehr bemerkenswert sind und aus meiner Sicht von der Gesellschaft eigentlich nicht ignoriert werden sollten.
Janosch, du hast schon angedeutet, die junge Generation geht in die Tiefe politisch, beschäftigt sich mit vielem, und doch kommen sie an die entscheiden, nicht richtig heran. Welches Konfliktpotenzial birgt das denn auch?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, dass es ein ganz großes Konfliktpotenzial hat, weil es eigentlich immer so in der Geschichte auch schon war, dass wenn Gruppen sich einfach ignoriert gefühlt haben und auch das Gefühl haben, dass sie nicht mit ihren Themen wirklich in eine Diskussionsebene kommen können und auch nicht ernst genommen werden, kann das irgendwann wirklich in Aggressivität und Gewalt umgreifen. Ich meine, ich finde das in diesem einen Film eben hier in der Ausstellung, der über Fridays for Future geht, da finde ich, da ist es unglaublich gut zu sehen, dass zum Ende des Films gibt es so eine Situation, wo die quasi sich alle in einen Raum darüber unterhalten, wie effektiv ihre Proteste sind, obwohl sie so viele Leute irgendwie bewegen. Trotzdem das Gefühl haben, nicht genug bewegen zu können. Und dann irgendwann natürlich auch darüber diskutieren, ob sie im Prinzip eigentlich, wenn sie wirklich was erreichen wollen, dann Gewalt anwenden müssen. Und das ist wirklich ein super Beispiel, weil aus meiner Sicht sind viele Themen, die heute überhaupt in unserer Gesellschaft so irgendwie zumindest manchmal oberflächlich, aber manchmal auch, also unter der Oberfläche irgendwie Flammen, deuten auf eine Art, ja, Generations, vielleicht nicht Konflikt, aber wirklich ein Missverständnis zwischen den Generationen. Ich meine, die Technik entwickelt sich. Wir sehen ja an der Digitalisierung, das ist ja irgendwie die jungen Generationen, die sogenannten Digital Natives können ja so viel besser eigentlich, viel selbstverständlicher mit gewissen Themen umgehen, als jetzt zum Beispiel unsere Großeltern oder unsere Eltern, das können wir ja alle auch, ja. Und dadurch ist es, ja, es ist wirklich eine schwierige Situation in der Gesellschaft, weil die Gesellschaft irgendwie in Gleichgewicht gehalten werden muss und sie muss ja auch die Interessen aller möglichen Menschen berücksichtigen, nicht nur Menschen, die älter sind, die vielleicht schon Rente beziehen, aber genauso junge Menschen, die halt eben auch irgendwann mal auch, die auch eine Zukunft irgendwie sehen sollen, für die sich auch lohnt, irgendwie auch zu leben. Man sieht deutlich, dass für gewisse Themen unterschiedliche Generationen nicht richtig zu gewinnen, nicht zu gewinnen sind oder ja, dass sie vielleicht auch Schwierigkeiten haben, zu versuchen, die Sicht der jeweiligen anderen Generation zu übernehmen. Und aus meiner Sicht hat das unglaubliche Potenzial, was man in manchen Nationen und in manchen Gesellschaften schon auch ja an den Stand, ja auch den Gewaltpotenzial auch sehen kann. Also zum Beispiel USA, wenn man sich einfach anschaut, was in USA zum Beispiel irgendwie, welche Konflikte da herrschen, dann wird das einem ziemlich klar. Und ich meine auch in Deutschland, die Jugend ist vom Bundesverfassungsgericht gegangen und hat vom Bundesverfassungsgericht Recht bekommen, dass die Politik im Prinzip scheinbar nicht genug ihre Interessen berücksichtigt. Und das alleine sagt eigentlich schon faktisch, dass es irgendwie ein Missverhältnis in der ja, Beurteilung der verschiedenen Themen in der Gesellschaft gibt.
Ja, wir sind froh, wenn junge Leute noch auf die Straße gehen und demonstrieren für ihre Sache. Potenzial hat auf jeden Fall auch die Ausstellung hier, Young Rebellion. Vielen Dank an den Kurator für die Einblicke. Vielen Dank, Janusz Cech.
Wenn wir euch jetzt Lust gemacht haben, euch die Ausstellung Young Rebellion anzuschauen, sie ist noch bis zum 10. Juli im AKT zu sehen. Geöffnet ist sie donnerstags bis samstags von 15 bis 19 Uhr sowie sonntags von 11 bis 19 Uhr und weitere Fakten dazu gibt's auf der Website akt.de. Sebastian, warst du denn rebellisch in deiner Jugend?
Ja, wirklich rebellisch war ich nicht. Natürlich habe ich mich gegen das ein oder andere aufgelehnt und mich aber natürlich darüber hinaus auch politisch engagiert, wie sich das für einen jungen Menschen gehört. Ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren, in den frühen 90er Jahren an meiner Oberstufenschule im Hessischen haben wir die ein oder andere Demonstration organisiert. Damals war der erste Golfkrieg aktuell, beziehungsweise man muss sagen, der zweite Golfkrieg, der erste unter amerikanischer Beteiligung. Und tatsächlich haben wir da die ein oder andere Demonstration organisiert, unter anderem mit mehreren Sonderzügen nach Bonn und haben dort dann kein Blut für Öl skandiert. Ja, wie sieht das mit dir aus?
Ja, ich bin tatsächlich in den frühen 90ern auch schon auf der ein oder anderen Demo gewesen, Schülerdemo zum Thema Klima. Also das war durchaus ein Thema, das wir damals schon ernst genommen haben. Wir hatten nicht den Mut, die Schule dafür zu schwänzen oder gar jede Woche zu demonstrieren. Aber ja, wenn ich mir so anschaue, wie viel Zeit da ins Land gegangen ist, bis man das Thema ein bisschen ernster genommen hat, es ist schon bestürzend und man müsste vielleicht doch mehr auf die jungen Menschen auch hören.
Absolut. Und überhaupt können wir uns auch glücklich schätzen, wenn wir junge Leute haben, die sich in welcher Weise auch immer engagieren und demonstrieren. Und wir hatten es ja im Gespräch mit dem Janusz schon angeschnitten. Wir können froh sein, dass wir hier in einem Land in politischen Verhältnissen demonstrieren können, ohne Angst um das eigene Leben, um die eigene Gesundheit haben zu müssen, wie das in manch anderen Ländern der Welt tatsächlich üblich ist.
Also wie gesagt, die Ausstellung lohnt sich. Schaut sie euch an. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Bis dahin eine gute Woche, sagen
Sebastian
und Anna.
Auf drei.
Eins, zwei.
Hallo und Pforzheim.
Das war noch durcheinander.